So, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen an diesem Sonntagmorgen. Ganz herzlichen Dank fürs Singen, dass ihr uns hineingenommen habt in diesen Lobpreis Gottes. Das ist das Schönste, was wir tun können, Gott zu loben. Und wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir. Wir merken dann auch, wie unser Herz frei wird. Frei und ausgerichtet auf unseren Gott. Wir haben heute das Thema, die Predigt zum Thema, das Evangelium des Reiches Gottes. Wir haben letztes Mal die Predigt gehabt, der Anfang des Evangeliums, und heute das Evangelium des Reiches Gottes, und ich lese uns den Predigttext vor. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und zugleich, als er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war dort in der Wüste 40 Tage und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa, indem er das Evangelium des Reiches Gottes predigte und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen, das ist Gottes Wort. Ich möchte noch kurz beten. Danke, dass wir das Wort Gottes betrachten dürfen. Und unser Gebet ist, dass du mich zum Reden bereit machst. Und noch fast mehr bete ich, Herr, dass du uns zum Hören bereit machst. Dass wir offen werden, bereit werden, dein Wort aufzunehmen. Amen. Der Text schließt an den Predigttext der letzten Woche. Wir erleben heute den Übergang von Johannes dem Täufer, der der Anfang des Evangeliums war, der das Kommen Gottes angekündigt hat. Und wir sehen, wie jetzt der Fokus auf Jesus hin gelegt wird. Johannes hat einen gewaltigen Dienst. Ich habe versucht, das letzte Woche darzustellen, Massen von Menschen sind zu ihm in die Wüste gekommen. Es herrschte eine gewaltige Aufbruchstimmung. Sein Dienst hat enorme Erwartungen geweckt, dass nun die Zeit angebrochen ist, wo sich die Hoffnung Israels erfüllen sollte. Jahrhunderte wartete das Volk auf den Messias. Jahrhunderte wartete das Volk, dass irgendetwas geschehen werde, dass Gott eingreift. Und jetzt kündigt Johannes an, es ist jetzt soweit. Und wir müssen uns das wirklich bildhaft vorstellen, dass Endzeitstimmung herrschte in Israel. Das geht oft unter bei uns, weil wir, wie gesagt, wenn wir nicht das jüdische Denken uns intensiv damit beschäftigen, die Schriften kennen, die Hoffnung Israels kennen, dann ist uns oft nicht bewusst, wie gewaltig die Erwartungen des Volkes waren und dass wirklich Endzeitstimmung geherrscht hat. Aber wie gesagt, der Fokus kommt jetzt auf Jesus. Johannes wurde bereits überliefert, lesen wir. Den haben sie bereits zur Seite geschafft, also wirklich brutal. Und der Fokus kommt auf Jesus. Und wir lernen heute drei Lektionen über Jesus. Was hat es mit seiner Taufe auf sich? Was hat es mit der Versuchung Jesu auf sich? Und was ist der Auftrag Jesu? Diese drei Lektionen, denke ich, will der Text uns vermitteln. Wir beginnen mit der Taufe Jesu. Und wenn wir noch im Kopf haben, was ich letzten Sonntag über die Taufe des Johannes gesagt habe, nämlich, dass es eine Taufe zur Buße war, in dem die Leute ihre Sünden bekannten, dann fragen wir uns ja, welchen Sinn macht es, dass Jesus sich taufen lässt? Welche Sünde soll Jesus bekennen? Denn das Zeugnis der Schrift ist völlig klar, dass Jesus ohne Sünde war. Warum sollte er dieses Symbol der Waschung des Wasserbads, der Waschung von den Sünden, dieses Symbol, warum sollte Jesus das auf sich nehmen? Und in einem anderen Evangelium, wo das etwas detaillierter beschrieben wird, sagt dann auch der Johannes zu Jesus: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Also er sieht irgendwie den Sinn nicht, der Johannes. Und der Sinn erschließt sich auch erst, wenn wir verstehen, was Jesus dadurch zum Ausdruck gebracht hat. Wir sehen aber, dass das Wohlgefallen des Vaters auf Jesus liegt und dass dieser Ausspruch des Vaters gekommen ist, nachdem Jesus getauft wurde. Also wir können festhalten, dass Gottes Wohlgefallen darauf gelegen ist, dass Jesus sich taufen hat lassen. Das war kein Unfall. Das war nicht so, dass der Johannes Recht gehabt hätte. Nein, sondern der Himmel teilt sich, eine Stimme, das ist die Stimme Gottes, kommt aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn. Und der Geist kommt wie eine Taube auf Jesus. Also Johannes sieht den Geist wie eine Taube auf Jesus herabfahren. Wir sehen die Dreieinigkeit Gottes vereint. Das Wohlgefallen des Vaters ist auf Jesus, und wir können an der Stelle ruhig fragen: Gibt es einen anderen Menschen in der ganzen Heilsgeschichte, zu dem Gott jemals das gesagt hat? Mein Wohlgefallen, du bist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das gibt es nicht. Keinen einzigen Mann in der Heilsgeschichte gibt es, von dem Gott das gesagt hätte. Das müssen wir immer bedenken bei allen Glaubenshelden, was immer sie auch vollbracht haben. Jeder Glaubensheld in der Kirchengeschichte, in der Heilsgeschichte, in der Bibel ist gefallen. Jesus nicht. An der Stelle, wo der Johannes Jesus fragt: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir, gibt Jesus ihm zur Antwort: Lass es jetzt, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, die Taufe, mit der Jesus getauft wurde, ist dazu da, um alle Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, zu erfüllen. Und das verstehen wir erst, wenn wir sehen, dass die Taufe, das Wasser der Taufe, neben dem Symbol für ein Erfrischungs- und Reinigungsbad auch noch eine andere Bedeutung hat. Denn so toll ein Erfrischungsbad ist, so furchtbar ist es, in die tobenden Wasser des Meeres geworfen zu werden. Das Meer, die Wasserwogen, sind auch ein Symbol für den Tod. Und immer wieder in der Heiligen Schrift und auch in den Psalmen finden wir, dass ausgedrückt David zum Beispiel sagt: Die Wasser sind über mich hereingebrochen. Und er war dem Tode nahe. Die Wasser als Ort des Todes und des Grabes. Und wenn wir noch genauer hinschauen, das Wasser auch als Ort und als Ausdruck des Gerichts Gottes. Denken wir an die Sintflut. Die Sintflut war ein gewaltiges Gericht Gottes über die ganze Erde und hat die Menschen verschlungen. Und dieser Zusammenhang zwischen der Sintflut und der Taufe, den macht, der wird auch gemacht im Neuen Testament. Und daran sehen wir, dass das Wasser ein Gericht ein Bild für das Gericht Gottes ist. Und ganz wichtig, im neuen Jerusalem, in der neuen Schöpfung, gibt es kein Meer mehr. Das Meer ist nicht mehr. Ganz wichtig. Und so können wir sagen, dass Jesus sich nun mit der Sünde des Volkes identifiziert und deswegen in das Wasser des Jordans steigt. Er identifiziert sich mit der Sünde von uns Menschen und lässt es zu, dass die Wasserwogen des Gerichts Gottes über ihn brechen. Und das müssen wir uns so vorstellen. Hier steht Johannes und man könnte sagen, er ist in der Situation der Repräsentant von uns Menschen. Der sagt, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Der steht nun da und senkt Jesus ein in den Jordan, in die Wasser des Jordans. Und das ist ein sehr dramatisches Bild, das Jesus bereits gewusst hat, wozu er gekommen ist. Nämlich, um die Sünde der Welt zu tragen und für die Sünde der Welt zu sterben. Das wird im Neuen Testament in einer anderen Art und Weise ausgedrückt. Der Apostel Paulus sagt es einmal so: Gott hat Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Jesus wird zur Sünde gemacht, damit wir vor Gott gerecht sein können. Und interessant, das ist ja schon eine Umschreibung, was hier steht. Wörtlich steht da, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Da sehen wir auch die Grenzen einer Bibelübersetzung, weil das ist ja gut ausgedrückt, was hier steht. Das ist wirklich gut ausgedrückt. Aber da stehen tut genau das. Und da sehen wir jetzt, das ist das, was Jesus zu dem Johannes sagt. Dass es sich gebührt, dass sie Gottes Gerechtigkeit erfüllen. Und Jesus erfüllt Gottes Gerechtigkeit. Denn das ist das Dilemma Gottes. Gott ist gerecht, er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Wie kann er Menschen vergeben? Wie kann er uns Menschen retten? Und die Lösung ist Jesus Christus, der zur Sünde gemacht wird, indem Gott die Sünde verurteilt und dadurch Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Ganz ein wichtiger Gedanke. Hier ist das Evangelium zusammengepresst in einem Satz. Und es ist sehr wichtig für uns zu sehen, dass das Heilswerk Jesu zwei Stoßrichtungen hat. Die eine Stoßrichtung ist die, dass Jesus gekommen ist, um uns Menschen zu erretten. Und wir freuen uns über diese Errettung. Und ich sage, ja, Jesus ist gekommen, um uns zu erretten. Jesus ist gekommen, um mich zu erretten. Ich hätte keine Chance vor Gott. Und jetzt sehen wir noch einen zweiten Aspekt. Jesus ist gekommen, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, genauso wie Jesus bestrebt war, uns Menschen zu erretten, genauso war es sein tiefstes Anliegen, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich bin gekommen, sagt Jesus, um deinen Willen zu erfüllen, oh Gott. Und das ist sehr wichtig, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Gott lobpreisen, dass wir immer diese verschiedenen Stoßrichtungen, diese verschiedenen Aspekte des Werkes Jesu vor Augen haben. Er hat mich errettet, er ist aber gekommen, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Zusammengefasst, nehmt dieses Bild mit des Johannes, der am Jordan steht und Jesus in die Fluten taucht. Dieses Bild kann uns helfen, das Heilswerk Jesu immer wieder neu zu verstehen und ihn dafür anzubeten. Die zweite Lektion, die Versuchung Jesu. Und die werde ich sehr kurz halten. Sie wird ja auch in diesem Evangelium sehr kurz gehalten. Sie drückt aber etwas Ähnliches aus, nämlich, dass Jesus der Versuchung durch den Teufel widerstanden hat. Und das ist ein Kontrast dazu, dass der Mensch, ich sage jetzt so allgemein, der Mensch, ich gehöre dazu, ich Mensch, ihr Menschen, dass der Mensch der Versuchung durch den Teufel nicht widerstanden hat. Das ist der Kontrast. Das sehen wir bereits auf den ersten Blättern der Bibel im ersten Buch Mose, Kapitel 3, wo wir lesen, dass die Schlange Misstrauen gesät hat, indem die Schlange das Wort Gottes verdreht hat und Adam und Eva, die ersten Menschen, der Schlange mehr vertraut haben als Gott. Die Schlange hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Also komisch, komisch, komisch. Der Mensch, Gott, was hat Gott gesagt? Und sie schenken der Schlange mehr Vertrauen als Gott. Und sie haben der Versuchung des Teufels nicht widerstanden. Und das ist der sogenannte Sündenfall. Der Mensch ist gefallen unter die Macht Satans, weil er dem Satan mehr vertraut hat als Gott. Aber dann lesen wir, dass Jesus 40 Tage in der Wüste war und jeder, der schon einmal das zweite Buch Mose gelesen hat, der weiß, dass Israel 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist. Und so wiederholt sozusagen Jesus diese Wüstenwanderung. Und Israel, das Volk Israel, hat den Versuchungen des Teufels, ist den Versuchungen des Teufels nicht widerstanden. Das ist eine klare Aussage, die immer und immer wieder im Alten Testament aufgegriffen wird. Israel hat versagt. Und Geschwister, wir müssen gar nicht über Israel reden, wir reden über uns. Denn Israel ist ein Abbild von uns Menschen. Diese katastrophale Haltung Gott gegenüber, die wir im Alten Testament sehen, das ist die Haltung, die wir Menschen Gott gegenüber entgegenbringen. Und da sehen wir Jesus, der 40 Tage in der Wüste war, den schlimmsten Angriffen des Teufels ausgesetzt war. Wir lesen in einem anderen Evangelium, er hat 40 Tage nichts gegessen und nichts getrunken und dann kommt der Teufel und sagt, du, wie wär's mit etwas Brot? Wie wär's mit Herrschaft? Wie wär's mit Macht? Und Jesus widersteht. Wir lesen von den wilden Tieren, denen Jesus ausgesetzt war. Von diesen Tieren lesen wir auch in den Psalmen. Dort lesen wir von Stieren, von Löwen, von Hunden, die sich versammelt haben gegen den Heiligen Gottes. Das kommt hier zum Ausdruck. Und die Lektion, die wir lernen, ist, Jesus hat dem Teufel widerstanden und weil Jesus den Versuchungen des Teufels widerstanden hat, deswegen haben wir Christen eine Chance. Deswegen kann Jakobus, der Bruder des Herrn, sagen, widersteht dem Teufel. Sagst du, leichter gesagt, widersteht dem Teufel. Teufel ist eine Macht, ist eine Kraft. Wir können dem widerstehen, weil Jesus widerstanden hat. Wenn die Versuchung an mich kommt, dann sage ich nicht, haha, jetzt zeige ich es dir, Teufel, ich bin so stark. Sondern ich sage, ich bin mir bewusst, das ist eine Riesengefahr für mich, das ist eine Macht. Aber ich denke an Jesus, der dem Teufel widerstanden hat. Und ich bin, bildlich gesprochen, in Jesus. Das ist ein Begriff, den Paulus immer wieder aufgreift, in Jesus zu sein. Und deswegen kann auch ich diesem Gebot nachkommen, dem Teufel zu widerstehen. Und er wird von euch fliehen. Das ist sehr wichtig. Also wir kämpfen nicht gegen den Teufel, sondern wir widerstehen dem Teufel. Und dann muss er von uns fliehen. naht euch Gott, das ist jetzt das, was ich vorher gesagt habe, indem wir beten, indem wir uns bewusst sind, ich kann nicht aus meiner Kraft das machen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist die Lektion für uns Christen und für jeden, der das Anliegen hat, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Es geht nur durch Jesus und mit Jesus. Und wir kommen zum dritten Punkt. Was ist der Auftrag Jesu, wie wir ihn hier in diesen Zeilen lesen? Und wir lesen, dass Jesus nach Galiläa kam, indem er das Evangelium des Reiches Gottes predigte und sprach. Und so können wir schon hier sehen, Jesus ist gekommen, um das Evangelium zu predigen. Und jetzt kann es sein, dass der eine oder andere sagt, ja, aber halt, Jesus ist doch gekommen, um Wunder zu tun, um Menschen zu heilen, Menschen zu befreien von den Dämonen. Jesus ist gekommen, ein Wohltäter der Menschen zu sein. Und das stimmt ja. Das lesen wir auch dann in den kommenden Versen. Wenn wir da weiterlesen im Markus-Evangelium, dann sehen wir, dass er Jünger beruft und dass er Menschen heilt von den unterschiedlichsten Dingen, Krankheiten, Dämonenbesessungen und so weiter. Und dann lesen wir, dass die ganze Stadt bei seinem Haus versammelt ist. Wiederum diese Massenbewegung. Alle sind dort. Das müssen wir uns wirklich bildlich vorstellen, wenn du in einem kleineren Dorf wohnst, weil das waren kleinere Dörfer, das waren nicht riesige Städte, dort hat es vielleicht ein paar hundert Einwohner gehabt und vielleicht wohnst du in so einem Dorf und plötzlich bicken alle Leute des Dorfes vor deinem Haus. Die Jünger sind begeistert, die sagen, boah, jetzt geht's los. Und was ist der Fall, Jesus geht weg. Völlig absurd, Jesus geht weg. Und die Jünger suchen ihn und finden ihn und sagen, hey, alle suchen dich. Und dann lesen wir, er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige. Denn dazu bin ich ausgegangen. Und dann sehen wir, wie Jesus in den Synagogen in ganz Israel predigt. Und seine Predigt war begleitet von Heilungen und Dämonenaustreibungen. Sie haben seiner Botschaft Autorität gegeben, aber er ist ausgegangen, um zu predigen. Und was war seine Predigt? Hier haben wir eine Kurzversion seiner Predigt. Diese Kurzversion wird dann im Laufe des Evangeliums weiter ausgeführt, aber es ist das Evangelium des Reiches Gottes. Das ist seine Predigt. Das ist der Inhalt seiner Predigt, das Zentrum seiner Botschaft. Und das ist auch das Zentrum der Botschaft im ganzen Neuen Testament. Es ist wirklich spannend, das einmal durch das Neue Testament hindurch zu verfolgen, dass wir viel lesen vom Reich Gottes in den Evangelien, dass wir aber dann in der Apostelgeschichte lesen, wie die Apostel das Reich Gottes gepredigt haben und wie wir in den Briefen davon lesen, dass das Reich Gottes da ist. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und da sehen wir auch bereits eine Entwicklung gegenüber Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer hat nur die Predigt, nur die Taufe zur Buße gepredigt. Jesus sagt, tut Buße und glaubt. Buße, Reue reicht nicht. Das ist sehr wichtig, weil zu der Zeit, als Luther aufgetreten ist, da gab es alle möglichen Werke der Buße und der Reue. Und die Leute haben geglaubt, je mehr ich bereue, und Luther hat sich selbst gegeißelt, so sehr hat er seine Sünde bereut. Wenn ich mich selbst geißle, wenn ich gewaltige Werke der Buße tue, dann muss Gott mich ja annehmen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind zwei Schritte, die uns in das Reich Gottes bringen. Und jetzt kommen wir zum Thema des Reiches Gottes und die Fragen, Thomas, die du aufgegriffen hast zu Beginn, werde ich nicht alle beantworten können. Das Reich Gottes ist ein sehr komplexes, ein sehr tiefgehendes Thema. Aber ich möchte uns die Essenz vorstellen, was sich Israel unter dem Reich Gottes erwartet haben. Mit dem Reich Gottes, wie dem Alten Testament, werden paradiesische Zustände verbunden. Friede, Shalom, ist das Wort, mit dem diese paradiesischen Zustände vielleicht am besten beschrieben werden können. Shalom, Friede. Kriegsgeräte werden zu Pflugscharen gemacht. Die Waffen werden eingedampft. Wir sehen, es funktioniert bei uns nicht. Die Waffen werden wieder, es wird wieder aufgerüstet. Im Friedensreich, die Waffen werden eingedampft und werden zu Pflugscharen gemacht. Du musst keine Angst mehr haben vor Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Der Weinstock, ein Bild für die Freude. Du kannst das Leben wirklich genießen und echte Freude haben. Der Feigenbaum, ein Bild für das Wohlergehen und wiederum für die Freude. Du sitzt in deinem Garten und es herrscht Ruhe, Frieden. Der Löwe frisst Gras, das Kind spielt am Loch der Schlange. Du musst keine Angst haben, wenn dein Kind im Garten spielt, dass irgendetwas geschehen könnte, sondern vollkommene Sicherheit ist ein Wesensmerkmal dieses Reiches Gottes. Und davon haben die Propheten immer und immer wieder gesprochen. Diese Perspektive, diese Verheißung, diese Hoffnung haben sie dem Volk Gottes weitergegeben und dadurch auch die Sehnsucht nach diesem Reich Gottes geweckt. Und die Botschaft war immer und immer wieder, alles, was die Menschen verbockt haben, wir haben gelesen oder ich habe erzählt von dem Sündenfall des Menschen und auch von dem Versagen des Volkes Israel, was Leid, Krankheit, Schmerz, Mühsal in die Welt gebracht hat, Streit und Krieg, all das soll durch das Reich Gottes verändert werden und zu einem absoluten Friedensreich, zu paradiesischen Zuständen werden. Und diese Sehnsucht nach all dem, was ich jetzt gesagt habe, steckt tief in uns drinnen, ganz tief. Jeder Mensch auf der ganzen Welt sehnt sich nach Frieden. Das hat Gott in unsere Gene gelegt. Wir sehnen uns zutiefst nach diesen paradiesischen Zuständen. Und in jeder Kultur gibt es irgendeine Ausformulierung dieser paradiesischen Zustände. Und seit es Menschen gibt, ist die Frage im Raum, wie werden diese Zustände erreicht? Ich habe letzten Sonntag vorgelesen von dem römischen Frieden unter Kaiser Augustus, wo behauptet wurde, durch den Kaiser Augustus kommt dieser Friede in die Welt. Er ist der Friedensbringer, er ist der Friedefürst. Stimmt nicht. Er hat Krieg und Verderben über die Erde gebracht. Und das sagt auch Jesus, dass sich die Herrscher als Wohltäter bezeichnen lassen. Aber in Wirklichkeit sind sie brutale Herrscher. Und genauso war es. aber auch in unserer neueren Geschichte die Nazis. Die haben nämlich vom tausendjährigen Reich gesprochen. Die haben vom Dritten Reich gesprochen. Das sind biblische Begriffe. Sie wollten durch ihre Herrschaft paradiesische Zustände auf der Erde schaffen. Ja, guter Kommentar. Aber nicht nur die Nazis, auch der Gegenpart, die Kommunisten, haben es nicht besser gemacht. Die Bolschewiken haben eine Schreckensherrschaft gebracht. Man nimmt an, dass die Bolschewiken 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen haben. 100 Millionen Menschen. Der Zweite Weltkrieg, 60 Millionen Menschen gestorben. Und das ist das Resultat, wenn Menschen glauben, das Paradies auf Erden schaffen zu können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und was ist heute der Fall? Auch heute ist die Sehnsucht da. Wir wollen die Probleme der Welt in den Griff bekommen. Und heute ist es wahrscheinlich eher Wissenschaft und Technik, durch die wir glauben, die Probleme der Welt in den Griff zu bekommen. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Es hat noch nie funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Und demgegenüber steht die Hoffnung des Alten Testamentes, dass wenn Gott selber kommt, das Königreich Gottes, denn Reich ist Königreich, Königsherrschaft, wenn Gott selber kommt, dann wird das Paradies anbrechen. Vorher nicht. Und das ist das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Gott selber kommt. Das war seine Botschaft. Gott selber kommt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Das Königreich, die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Und was das für eine gewaltige Freudenbotschaft war, das können wir nur erahnen, wenn wir uns durchlesen, sozusagen durch das ganze Buch Jesaja, 66 Kapitel. Und wenn du das Buch liest, dann sagst du irgendwann mal, boah, es ist schon ein langes Buch, oder? Schon lang. Aber Geschwister, da kommt die ganze Hoffnung zum Ausdruck. Zum Beispiel heißt da drinnen, wie lieblich auf den Bergen sind die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Evangelium. Der Frieden verkündet, Evangelium. Der gute Botschaft bringt, Evangelium. Der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König, Königsherrschaft Gottes. Und dann sagt er, brecht den Jubel aus, jubelt allesamt. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, das ist das Trostbuch, hat Jerusalem erlöst. Und davon singen die Propheten und sie predigen davon, voller Inbrunst. Und auch Jesus predigt davon und sagt, jetzt ist die Zeit angebrochen, es herrscht Endzeitstimmung. Und Geschwister, was mir ein Anliegen jetzt ist, das ist, dass ich diese Begeisterung über das Reich Gottes in uns wecke. Dass wir begeistert werden über das, was das Evangelium ist. Es ist das Reich Gottes. Und wir haben im März eine Evangelisation vor uns, wo es genau um solche Themen geht. Leid. Wenn du Gott nicht mehr verstehst, wie können wir mit Leid umgehen? Was ist die Lösung für Leid? Die Kunst, Beziehungen zu pflegen, dahinter steckt ja das Problem des Streits. Wie können wir mit Streit umgehen? Oder Versagen, gibt es eine zweite Chance? Wird die Welt im Chaos enden? Wie kann unser Leben gelingen? Geschwister, nur wenn wir selber begeistert sind vom Evangelium, können wir unsere Freunde einladen. Können sagen, hey, komm mit. Du wirst etwas hören über diese Dinge, wie Gott sich das vorgestellt hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Glaube ist eigentlich besser zu sagen, unser Vertrauen in diese Botschaft zu stecken. Jesus sagt, diese Botschaft ist ja eigentlich in der Welt nichts. Es ist wie ein Samenkorn. Klein, unbedeutend. Und genau, sagt Jesus, daran sollen wir glauben und unsere Hoffnung setzen, dass durch das Evangelium das Reich Gottes kommt. Und wenn du das noch nicht tust, dann möchte ich dich wirklich herausfordern, die Gedanken zu machen, was bedeutet das Evangelium Gottes? Dich zu beschäftigen mit dem Evangelium Jesu Christi. Zu fragen, was ist das genau, das Evangelium? Und dann auch Antworten zu finden für dich selber und Antworten zu finden auf die Sehnsucht, die du in dir hast. Aber auch wenn wir schon glauben, und dazu zähle ich mich, ich habe mein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt und auf die Botschaft, auch für uns gibt es eine wichtige Frage. Bin ich voller Jubel darüber? Erlebe ich die Qualitäten des Reiches Gottes in meinem Leben? Friede, Freude, Sicherheit? Erlebe ich diese Qualitäten in meinem Leben? Denn es ist völlig klar, Geschwister, wir leben noch auf dieser Welt. Wir erleben noch Leid, Mühe, Streit, Krieg. Auch innerhalb der Gemeinde müssen wir uns dieser Realität stellen, dass es gewaltige Probleme geben kann und gibt. Und trotzdem die Frage, erlebe ich die Qualitäten des Reiches Gottes schon hier und jetzt? Denn wenn ich das nicht erlebe, dann muss ich mir fragen, bin ich Teil des Reiches Gottes? Das Reich Gottes ist nämlich keine Vertröstung auf das Jenseits, sondern das Reich Gottes, die Qualitäten des Reiches Gottes wirken in diese Welt des Versagens, des Streites, der Unvollkommenheit. Und ich möchte uns zum Schluss wiederum etwas von Paulus vorlesen, wo wir sehen, dass Paulus erwartet, dass wir Christen diese Qualitäten des Reiches Gottes in unserem Leben haben. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Ich muss mir vorstellen, er gebietet uns zu freuen. Das ist ein Gebot. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt. Thema Sicherheit. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seht ihr diese Qualitäten des Reiches Gottes? Jubel, Freude, Sicherheit, Friede. Ja. Lassen wir uns von diesen Texten herausfordern und uns fragen, wo stehen wir und wie komme ich durch Jesus in das Reich Gottes? Ich komme zum Schluss. Der erste Punkt war die Taufe Jesu. Jesus nimmt stellvertretend das Gericht Gottes auf sich und schafft die Basis, die Grundlage für unsere Sündenvergebung. Die zweite Lektion, Jesus widersteht dem Teufel. Und nur deswegen können auch wir dem Teufel widerstehen. Das dritte, die Predigt vom Evangelium des Reiches Gottes. Durch Vertrauen in Jesus Christus bekommen wir Anteil an diesem Reich Gottes. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses gewaltige Geschenk des Evangeliums des Reiches Gottes. Wir beten, dass das unter uns sichtbar wird, so wie Paulus es sagt, eine lebendige Realität. Wir wissen, es geschieht nur durch dich, nicht aus uns. Und dafür danken wir dir. Es ist unsere Hoffnung. Wir wollen unser Vertrauen voll auf dich setzen, an dich glauben. Amen.